Heute sprechen wir davon, wo es überall bergab geht, und da kommen wir schon zu Tommy.
Willkommen bei Trail Fellows, deine Trailrunning Coaches, der Podcast, der dich auf jedem Trail begleitet.
Wie geht's dir?
Mit dieser Steilvorlage kannst du mir nur wunderbar gehen. Und mit meiner unfassbar erotischen Stimme heute begrüße ich alle Trailrunnenden da draußen zur 16. Folge. Und
der hey Tommy, wir wünschen dir alle gute Besserung. Das hört sich ja gar nicht gut an bei dir.
Nee, aber ich glaube, es ist schlimmer, als ich anfühle. Das ist einfach nur eine Schiederkältung, die sich jetzt schon seit einer Woche sehr ernsthaft festhält. Und ich hoffe, dass sie mich bald wieder loslässt, aber gehört dazu.
Ja. Und die Prognose für die Transvulkania
geht genau den gleichen Weg
wie die letzten 25 Kilometer bei der Transvulkania. Ja?
Ja, bergab. Es geht bergab mit mir, genau. Das liegt am Alter, glaube ich.
Ja. Erzähl mal ein bisschen, wie sich so die letzten zwei, drei Wochen gestaltet haben und warum du quasi, warum du schon so ein bisschen jetzt Muffensausen hast, was das angeht, ja.
Ich habe, glaube ich, mehr mental Muffensausen als körperlich, denn die letzten drei Wochen waren faktisch, wenn ich jetzt alles zusammenrechne, boah, die haben keine 40 Kilometer umfasst, Lauftraining, und das in der wichtigsten Phase des Trainingsplanes. Hat es eigentlich ganz normal angefangen. Ich war ja auf der Leipziger Buchmesse, habe die Woche vorher Regenerationswoche gehabt, ganz normal. Habe das so gestaltet, wollte dann während der Buchmesse entsprechend auf dem Laufband weitermachen. Dort war aber so viel zu tun, dass ich nur einmal auf dem Laufband wirklich war. Leipziger Buchmesse, 300.000 Besucher. Irgendwas nimmt man dann meistens doch mit nach Hause. Das habe ich mitgenommen, sodass es jetzt die fucking dritte Woche ohne Training ist, ohne relevantes Training. Und es ist, das nervt ohne Ende.
Du hast also deine Nase etwas zu tief in die Bücher gesteckt, ja?
Aber sowas von, ja. Ich frage jetzt nur, in welches Buch, ja? Wenn ich das erwische.
50 Shades of Grey wahrscheinlich.
Genau. Aber dann wäre es wahrscheinlich keine Erkältung jetzt. Dann müsstest du zu einem anderen Arzt gehen. Aber.
Only Trails.
Ja, Only Trails, genau. Da bekommt die Bedeutung Rüsselseuche eine ganz andere. Ne?
Schweifen
schon wieder ab.
Wo sind wir denn jetzt?
Ja, mal Only Trails.
Wo bist du denn jetzt gerade abgebogen? Ja?
In der dritten Woche ohne Training, ja.
Komm, sprechen wir lieber mal übers Downhill-Laufen. Voll spannendes Thema. Ich habe letzte Woche auf dem Instagram-Kanal von Finish Line Emotions meine Umfrage gemacht. Was ist euer größter Pain? Und die Leute haben echt gesagt, ja, Downhill laufen zu 100% und vor allem auch, bitte, bitte, bitte behandelt das Thema mal. Und hier sind wir schon damit, ja. Wir wollen einfach mal aufs Downhill laufen eingehen, natürlich auch ein bisschen technisch, physisch sozusagen sprechen. Was gibt es da für Unterschiede? Worauf könnte man vielleicht achten, was die Physik, also die Körperhaltung angeht? Wo gibt es da Unterschiede im Terrain? Was ist aber auch der mentale Knackpunkt beim Downhill-Laufen? Super wichtig. Und ich glaube, das ist auch so mit der größte Limiter bei allen, was das Trailrunning an sich angeht. Warum, Tommy? Warum ist das der größte Limiter für uns Trailläufer?
Weil es in den Anfangsphasen eines Trainings, also zumindest von Menschen, die gerade anfangen zu trainieren, meistens gar nicht berücksichtigt wird. Da liegt der Fokus im Uphill, da liegt der Fokus auf Geschwindigkeitsaufbau, aber selten im Downhill.
Ja.
Und auf der anderen Seite, es ist eine ganz starke mentale Komponente. Und da brauche ich nur auf meine eigene Historie schauen. Also man nennt mich auch das Downhill-Monster. Nicht. Also alle, die mich kennen, meine ganze Laufgruppe in Jena, werden sagen, wow, jetzt redet der gerade über Downhill. Ganz ehrlich, ich mag Downhill, aber ich brauche immer echt, also bei so einem Transalpine Run, ne, ab dem dritten Tag laufe ich plötzlich Downhills wie so eine Fee, wie so ein Engel schwebe ich drüber. Aber die ersten ein, zwei Tage sind einfach katastrophal, bis der Kopf sich drauf einstellt.
Also quasi so eine gewisse Annäherungszeit, mich da mal wieder ein bisschen dran zu gewöhnen.
Ja, definitiv. Ja.
Aber es ist super, super erstaunlich, wie unterschiedlich wir beide sind.
Ja, also das zieht sich an.
Es ist ja mit jedem Thema, ja, wirklich, mit jedem Thema haben wir die vollsten Unterschiede. Wir sind quasi die entgegengesetzten Pole, wenn man so
das,
will.
Das Yin und das Yang, genau.
Genau, das Yin. Frage ist nur, wer ist Yin und wer ist Yang?
Das ist die große Frage.
Wer ist der Schwarze? Ja. Ja. Ich übernehme diese Rolle gerne, ja.
Bist der, du bist genau. Das Teufelchen, ja.
Genau, ich bin eher die dunkle Seite der Macht, ja, wenn es darum geht. Ich mag Downhill, ich liebe Downhill. Mir fällt das relativ leicht. Wobei ich jetzt auch sagen muss, da kommen wir vielleicht wieder aufs Mentale, dass es schon mal etwas leichter ging, aber da möchte ich später erst ein bisschen näher drauf kommen. Mhm. Lass uns doch erstmal schauen. Und ich fand den Punkt, den du zum Anfang gesagt hast, super interessant, Tommy. Und zwar, trainiert keiner. Warum? Ja. Warum trainiert keiner den Downhill? Da kommen alle erst so zum Schluss auf die Idee und sagen, ja, jetzt sind wir so kurz vorm Wettkampf, ach ja, da gibt es ja auch ein bisschen Downhill. Oder im besten Fall im Downhill, im Wettkampf merken, oh, das war zu wenig. Das muss ich beim nächsten Mal, konzentriere ich mich ein bisschen mehr auf den Downhill.
Na, ich glaube, es ist ganz einfach. Wenn ich anfange zu laufen, ohne vorher großartig strukturiert trainiert zu haben, dann ist ein Bergablaufen erstmal einfach. So. Und meistens bewege ich mich ja nicht im alpinen Gelände, sondern ich beginne mich ja auch dem steilen Gefälle und den Kilometern auf dem Gefälle langsam zu nähern. Und am Anfang macht sich das alles relativ einfach bemerkbar im Training. Es funktioniert, es ist entlastend, das macht sogar Spaß.
Es rollt so schön.
Es rollt, genau. Es flowt und rollt und ich habe damit keine großen Herausforderungen. So. Ja. Und dann kommt so peu à peu die Herausforderung, je technischer es wird, je stärker das Gefälle wird, je gerölliger der Untergrund, was auch immer an Themen plötzlich hinzukommt. Ja. Und ich glaube, das liegt schon daran. Und die meisten Trainingspläne legen ja auch den Fokus auf Uphill-Technik, Kraftaufbau, wie viele Höhenmeter schaffe ich. Das heißt ja nie, wie viele Tiefen oder selten genau. Wie viele Tiefenmeter läufst du eigentlich, sondern wie viele Höhenmeter bist du gelaufen.
Genau, genau. Boah, 75 Kilometer mit 4600 ja. Höhenmetern, ja, aber auch Tiefenmeter und die sind wesentlich interessanter, weil wir können ja, und das ist ja faktisch so, wir können ja durch die Alltagsbewegung, auch durch das Laufen auch selber, können wir die Höhenmeter muskulär viel besser vertragen als die Downhillmeter, weil im Uphill bedienen wir vor allem die vorderen Oberschenkel, den Quadrizeps, eher konzentrisch und im Downhill exzentrisch. Ja, die Muskulatur wird exzentrisch belastet. Und ihr müsst euch mal vorstellen, das ist ungefähr so, wenn ihr berghoch lauft, dann verkürzt ihr den Quadrizept quasi. Die Muskulatur wird umgangssprachlich, nicht wirklich verkürzt, aber die wird in Kürze kontrahiert, ja, in ihrer kurzen Stellung kontrahiert. Und im Downhill-Laufen eben genau andersrum. Wenn ihr runterlauft, dann bremst ihr quasi euer ganzes Körpergewicht in die Muskulatur des Quadrizeps rein. Und somit wird der Quadrizept in die Länge rein kontrahiert. Und das ist der Punkt, warum der erste Downhill jeden Frühling wieder das Gleiche, warum der erste Downhill einfach 4 Tage lang spürbar ist. Ja.
A day to remember, genau.
Ja. Cool. Und es gibt jetzt mittlerweile so Rennen, die ich super spannend finde, jetzt vor allem für mich, wo man dann zum Beispiel beim Meierhofen Ultrax, Grüße gehen raus an den Veranstalter, den TUC 70 zum Beispiel hat, 70 Kilometer. Und da steht dann auf der Veranstalterseite 70 Kilometer mit 4000 Höhenmetern. Wenn man sich das Höhenprofil aber anguckt, startet man oben und hört unten auf. Das heißt, wir haben über 5000 Tiefenmeter. Das steht aber nicht mit dabei. Weil, ne, es werden immer die Höhenmeter angegeben, aber die Tiefenmeter nicht. Ja. Und das ist interessant, weil eigentlich ist da wirklich dann auch der Tiefenmeter die viel größere Belastung. Und wir wollen ja eigentlich immer, wenn wir uns auf einen Wettkampf vorbereiten, wollen wir möglichst den Körper mental und physisch auf die Belastung, die ihn erwartet, vorbereiten. Ja, das ist, wir wollen uns so robust machen, dass wir eben diese Belastung dann, das ist das Ziel, ja. Zumindest mal für ein adäquates Finish. Ja, ob es dann mit dem Zeitziel sind die Erwartungen dann sozusagen noch ein bisschen höher. Aber spielt das nicht so die Rolle. Wichtig ist erstmal um 75 Kilometer, ich nehme jetzt mal vielleicht einfach die Transvulkanier, um 75 Kilometer laufen zu können, was brauchen wir dafür? Was braucht der Körper dafür für Fähigkeiten? Und das geben wir ihm vorher. Dafür trainieren wir eben diese spezifischen Vorbereitungen, 12, 16 Wochen. Da haben wir dann die Grundlage vorher gemacht und so weiter. Das heißt, wir sind jetzt an einem Punkt, 5 Wochen vorher, wo wir einfach sagen können, eigentlich sind wir jetzt ready as fuck, das Ding zu laufen. Was soll jetzt noch passieren? Also was machen wir jetzt im Training noch für besondere, spezielle Reize, um diesen Wettkampf eben gut laufen zu können? Und wer jetzt die Transvulkanier schon mal sich von der Topografie angeschaut hat, nur mal als Beispiel, ja, kann man auch auf viele andere Läufe beziehen. Wir haben zum Schluss nochmal so einen richtig, richtig knackigen Downhill. vor allem zum Schluss, das letzte Drittel ist eigentlich der
genaue Kilometer, ne?
Ja, und da habt ihr schon 4000 Höhenmeter in den Beinen und 50 Kilometer in den Beinen und dann kommen nochmal 2400 Höhenmeter am Stück runter, die richtig knallig sind. Aufgeschlagenen Stein, auf teilweise im unteren Bereich dann auch noch auf steiler Asphaltstraße, also das Ding scheppert richtig rein. Und wenn man da muskulär nicht dran angepasst ist, dann verliert man dort wahnsinnig viel Zeit.
Es sind, glaube ich, zwei Aspekte, die du gerade erwähnt hast. Das ist zum einen das Gefälle, die Kilometer, aber auf der anderen Seite auch der Untergrund. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Mhm. Ich kann mich erinnern an meine erste Transalpine Run-Etappe. Die haben wir gepaced, überlegt, wie lange brauchen wir und so weiter. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Die war, glaube ich, so 42, 43 Kilometer lang. Und am Ende gab es einen 5 Kilometer Downhill. Und wir gingen davon aus, geil, okay, da kann uns nichts mehr passieren. Da holen wir entsprechend Zeit raus. Ab geht die Lucy, fertig ist. Ein Scheiß hat das. Wir sind da angekommen, diese 5 Kilometer waren auf 4 Kilometer so technisch, so verblockt in ihrer Darstellungsform, dass wir gedacht haben, what the fuck, wir verlieren hier mehr Zeit, als wir im Uphill gewonnen haben.
Ja. Ja.
Und das war exemplarisch dafür, wie man einen Downhill unterschätzen kann.
Genau.
In der Art und Weise, wie er sich darbietet und wie habe ich das Rennen vorher in der entsprechenden, wie waren es, 38 Kilometer vorher gepaced, um dann noch die Körner zu haben und die Konzentration zu haben, den Downhill durchzupusten.
So ist es nämlich, ja. Jetzt kommt jemand wie ich mit einer absoluten Downhill-Stärke, also wesentlich stärker als meine Uphill-Fähigkeiten und ich gucke mir das Rennen an, ich gucke mir die Topografie an und sehe zum Schluss, ja, da ist nochmal richtig Downhill, da kann ich dann nochmal meine Stärken ausspielen. Ja, Pustekuchen. Ja, die spiele ich eben dann nicht mehr aus, wenn meine Muskeln schon komplett hin sind, übersäuert sind, ich schon quasi alle 20 Minuten eine Salztablette reinwerfe, um gegen die Krämpfe, dann mache ich da eben auch keine Zeit mehr gut und das muss euch bewusst sein. Schaut euch mal die Topografie an, aber behaltet auch im Hintergrund, dass nur weil das da runter geht, nicht unbedingt leicht zu laufen ist in dem Moment, ja, gerade wenn ihr auch eine Zeit prognostiziert und so weiter. Also, ob es jetzt ein langgezogener Downhill ist oder zwei, drei kleinere Downhills, was teilweise auch nochmal komplizierter ist, weil ihr eben die Muskelbelastung immer wieder wechselt, Uphill, Downhill, macht euch da total müde. Und wenn ihr das nicht vorher trainiert habt, dann seid ihr da relativ schnell Nase. Ja.
Ja. Und da komme ich nochmal auf das Thema Beschaffenheit zurecht. Wenn ich aus Mittelgebirge stamme, wenn ich da viel trainiere und da Downhills auch gut und schnell bewältigen kann, heißt das noch lange nicht, dass das im alpinen Bereich auch funktioniert.
Ist richtig. Wir haben ja teilweise viel, viel steileres Gelände. Das ist nochmal eine ganz andere Bewegungsform dann, wenn es jetzt auch Richtung alpines Gelände geht, als wenn ich einen Downhill zum Beispiel, ein sehr beliebtes Rennen, auch am Rennsteig laufe, wo ich ja auch so, sag ich mal, beim Rennsteig, das sind ja auch so circa 75 Kilometer, wenn man so will, ja. Und da habe ich aber dann, ist es nicht so, dass da der letzte Halbmarathon auch relativ gut bergab geht, oder?
Ja, also im Endeffekt, wenn man den Halbmarathon sieht, am Oberhof sind es 11 Kilometer, die es kopiert, nochmal hochgeht bis zum höchsten Punkt und ab da geht es eigentlich mit ein paar kleinen kopierten Aspekten noch drin, nur noch runter. Und das ist eine breite Phase, also die kann ich runterrennen, wenn ich das noch kann zu dem Zeitpunkt und dann Spaß haben. Das hat dann nichts damit zu tun, was ich dann bei einem alpinen Rennen vorfinde. Und die gesetzt werden müssen, wo wir das Thema Lauftechnik eben Downhill auch ganz anders bewerten können. Also beim Rennsteig sind wir ja fast im Straßenbereich unterwegs, weil es kommt ja großartig keinen technischen Aspekt auf die Füße. Ne? Also ich habe zwar ein bisschen Schotter drunter, aber ansonsten funktioniert es mit großen Schritten.
Frag mich sowieso, warum die den Rennsteig nicht schon asphaltiert haben. Es wäre auch für die Rennradfahrer ein total schönes Gelände zum Radfahren.
Ja, also das kommt wahrscheinlich noch, ja.
Ja, so eine kleine Radspur.
Das wäre dann einer von den Major-Marathons. Ja.
Wir können ja mal abstimmen hier, Leute. Ihr seid ja auch alles erfahrene Läufer, ja, Landschaftsläufer und Crossläufer. Ihr seid doch bestimmt alle schon mal am Rennsteig gelaufen. Stimmt doch mal gerne ab hier in den Kommentaren. Wollt ihr den Rennsteig asphaltiert? Ja, dann schickt mir einfach mal so einen Betonmischer hier rein, ja, in die Kommentare. Und genauso zementieren wir uns auch die Muskulatur für den Downhill oder müssen uns die Muskulatur zementieren, um eben die Fähigkeit zu haben. Ja? Und da ist es sehr individuell. Woher kommst du? Bist du Nordlicht oder kommst du aus dem gelobten Land? Ja? Wie viele Downhills hast du vor der Tür? Hast du einen zusammenhängenden Downhill von 400 Höhenmetern, 500 Höhenmetern, 600, 800, 1000 Höhenmetern? Oder ist dein Berg vor der Tür eben der Berliner Teufelsberg mit 75 Höhenmetern. Oder ziehst du jetzt nach Hamburg und hast da gar nichts mehr vor der Tür, ja?
Läufst Treppen hoch und runter.
Gibt's denn? Was machst du jetzt eigentlich, Tommy, in Hamburg, wenn es um Bergtraining geht?
Ich laufe den Brunsberg hoch und runter, 38 Höhenmeter. Aber nicht in Hamburg, sondern in der Heide, ja, genau.
Brunsberg, auf wie viel Strecke?
Auf, wenn ich es richtig gesehen habe, ich bin hier nur einmal bisher gelaufen, testweise. Ich glaube, auf 400 Meter hatte der 38 Höhenmeter. Also kurz und knackig. Ich muss ihn, glaube ich, 28 Mal hoch und runter rennen, habe ich ausgerechnet. So. Aber dann habe ich befürchtet, wenn ich das jetzt mache, komme ich wahrscheinlich in die regionalen Nachrichten. Da steht dann zugezogen, da trägt Brunsberg ab.
Das kann passieren. Ja, genau. Du musst immer von oben ein Kieselchen mit. Ja,
wieder mit runter. Genau.
Ja, stabile 7% Steigung. Wow, ja.
Ja, aber immerhin.
Da geht was. Da geht
ganz nie.
Ja, und jetzt gucken wir uns natürlich alle an und überlegen uns, es gibt so manche Regionen in Deutschland, die haben eben nicht die Möglichkeiten, den Downhill so adäquat und 1:1 zu trainieren, wie es das vielleicht bräuchte. Aber, und da müssen wir auch gleich mal so ein kleines Veto einlegen, das heißt nicht, und das ist nicht der Grund, das auch nicht zu probieren, anders reinzubekommen, eben durch ein entsprechendes Krafttraining. Und durch andere Mittel und Wege, die es da gibt, da möchte ich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, auf so Trainingstipps geben. Wie kann man die Downhill-Muskulatur vielleicht wenigstens ein bisschen ansprechen, ja, sodass man nicht ganz aus der Kalten reingeht in das Ganze.
Ja.
Aber,
Wollen wir, bevor wir auf das Thema gehen, nochmal schauen, was heißt Downhill-Laufen eigentlich aus technischem Aspekt heraus? Also wie laufe ich rein von der Körperhaltung, von der Schritte und so weiter?
Ab wann, wir hatten die Frage auch beim Uphill. Ab wann ist es denn eigentlich ein Downhill?
Ja. Ja, in dem Moment, wo sich schnell anfühlt.
Alles unter 400 Höhenmetern pro Kilometer ist für mich immer noch Uphill, ja?
Das läufst du rückwärts, ne?
Genau, ist für mich immer noch flach, ja? Ganz klar, also ich würde da auch wieder irgendwo sagen, alles, was so 3% oder mehr Gefälle ist.
Ja.
Kann man schon irgendwie als Downhill, weil auch dann habe ich ja schon, und wir können gerne darüber diskutieren, ja, schreibt das mal in die Kommentare, was ihr denkt, ab wann ist es denn ein nennenswerter Downhill, ab wann kann man es denn als Downhill bezeichnen, gibt's da, können wir da mal, komm, wir machen jetzt die Trail Fellows legen jetzt den Status Quo fest hier, ja, wir entscheiden jetzt, wann ist es ein Downhill und wann nicht, ganz einfach, ja.
Lass es uns auswählen.
Ihr, die Community da draußen, schreibt mal in die Kommentare, wir stimmen jetzt hier ab, ab wie viel Prozent ist es ein Downhill, dürfen wir es als Downhill werten und ab wann ist es noch flach? Das legen wir jetzt einfach mal fest, wenn es kein anderer gemacht hat.
Ja, sagen wir mal, also ja, 4-5% sollte es schon haben, so richtig als Downhill zu gelten.
Oh, du bist sogar bei 4-5%, okay?
Ja.
Weil ich sage, so ab 3% ist es ja immerhin schon so, dass wir doch ein Stück weit tiefer springen, ja, und ein Stück weit mehr. So 3 cm Weg müssen wir dann schon mehr abfedern mit dem Oberschenkel.
Jetzt wird natürlich die Bauhöhe der Schuhe immer höher. Da fasst sich das.
Ja.
Wenn sie dann alle mit ihren Carbonplatten unterwegs sind und ihren 4,5 cm bouncy Sohlen.
Es ist schon Downhill, wenn ich 6 mm Sprengung laufe.
Da ist die Rockergeometrie schon der Downhill per se. Aber Spaß beiseite.
Ja. Ich lauf nur Downhill, was mit euch, ja. Genau. Da gleicht sich dann so ein 3%iger Uphill dann auch wieder aus. Ja.
Ich glaube gar nicht, dass das Gefälle ist, ob jetzt nur 3, 4 oder 5% ist, gar nicht so ausschlaggebend. Die Frage ist, was habe ich da unter den Füßen? Und da sind wir wieder beim Thema, habe ich eine breite Forststraße, wo ich wirklich ballern kann, die Beine auch lang ziehen kann und relativ wenig Sorge habe, wie komme ich auf, wie federe ich das Ganze ab? Oder habe ich einen verwurzelten, verblockten Trail, Single Trail, den ich runterballere? Da fängt es dann an, langsam spannend zu werden, wie ich die Laufökonomie anpasse, die Lauftechnik.
Ja, und es sind auch immer andere Lauftechniken. Also wir haben eigentlich immer ein anderes Bewegungsprofil, eine andere, gewissermaßen auch eine andere Körperhaltung mit jeder Art von Steigung, mit jeder Art von Untergrund. Ist schon ganz interessant. Und es ist auch nicht unbedingt einfach, so eine 10-12%ige abfallende Forststraße, auch wenn die glatt ist wie ein Babypopo, ist es trotzdem nicht einfach, die dauerhaft auf Druck geradeaus runterzulaufen. Also den Oberkörper eben nach vorne zu nehmen und versuchen, die Körperhaltung, sag ich mal, in Bezug auf den Untergrund, dann wieder in die normale Laufbewegung zu bringen. Also so weit nach vorne zu lehnen, dass ich im Prinzip auch wieder senkrecht zum Weg laufe. Ja. Genau. Ja. Und vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, dass ihr dann auch den Körper eben nochmal ein bisschen anders bewegen müsst und vielleicht auch mental den anders Psychologie dahinter, die ist ja im Prinzip, dass umso steiler es wird, umso technischer es wird, umso mehr geraten wir doch vielleicht wieder in diese Rücklage vom Oberkörper rein intuitiv, weil wir eben nicht nach vorne wegkippen wollen, ja, und Angst haben, dass wir da tief fallen. Und das braucht schon echt Überwindung, den Körper dann auch in steilem Gelände, auch in technischem Gelände, trotzdem noch irgendwie nach vorne auszurichten.
Das meinte ich vorhin mit Gewöhnung. Ne? Die 1, 2, 3 Tage, die ich brauche, um wirklich richtig in diesen Flow reinzukommen, das ist genau das. Den Kopf auszuschalten, sich auf den Körper zu verlassen, er wird wissen, was er tut, kleine Schritte zu setzen, leicht zu tänzeln, Vorfuß aufzukommen, nach vorne zu beugen. Also alles das, was einem eigentlich widerstrebt, je steiler es im Gefälle wird, ist auch blöd, je stärker das Gefälle nach unten geht.
Je stärker, ja.
Das braucht für mich jedes Mal im Kopf ein bisschen längere Zeit. Und ich muss echt gestehen, dass das mit dem, je älter ich wurde, desto mehr Schwierigkeiten hatte ich damit.
Du schiebst es aufs Alter, ja.
Ich habe keine Ahnung.
Auf den Punkt wollte ich nämlich auch hinaus. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Was mir schwerfällt, ist, bei mir ist es irgendwie so, seitdem Olivia da ist.
Ja, es hat was mit Verantwortung zu tun. Oder mit.
Ist bei mir ganz klar, dass ich sage, ich gehe nicht mehr ganz so lebensmüde rein.
Ja.
Da ist also eine Blockade drin.
Ganz ehrlich, ja? Ich war 15 Jahre kletternd unterwegs und es hat mir riesen, riesengroßen Spaß gemacht, im Sport klettern unterwegs zu sein. Egal, ob in der Halle oder draußen. Aber je mehr Verantwortung dann auch im Bereich Familie, Beruf und so weiter vorhanden war, desto weniger risikobereit war ich plötzlich. Und Ähnliches, und da kommt vielleicht das Alter noch ergänzend hinzu, kam im Bereich Downhill-Fähigkeit. Also die technische Fähigkeit ist ja da. Also so viel schreibe ich mir zu. Ich weiß ja, was ich zu tun habe und es funktioniert irgendwann auch. Aber die ersten Tage in der neuen Saison oder auch nach einer längeren Abstinenz von langen Downhills sind immer wieder katastrophal, sofern sie sehr steil oder sehr technisch werden. Also was ich absolut vom Kopf her nicht verarbeiten kann, ist loses Geröll. Da kannst du mich mit jagen. Da sagt der Kopf sofort, bist du doof. Kann ich nicht. Also sobald unterm Fuß das wegrutscht. Wenn du mit dem Vorfuß aufkommst und es gibt leicht nach, da muss ich meinen Kopf schon zu zwingen, zu sagen, bleib ruhig, du kannst das. Wir ziehen das jetzt durch.
Also das Thema Trittsicherheit ist eher weniger jetzt wirklich, wie sicher trete ich auf, ja, wie perfekt trete ich mit dem Fuß auf, sondern vielmehr Vertrauen, wie viel Vertrauen habe ich wirklich in den Fußaufsatz. Und ich bin immer, oder was ich meinen Athleten und vor allem auch in meinen Technik-Workshops, also ich mache ja auch oft übers Jahr diese Uphill-Downhill-Technik-Workshops. Übrigens, wenn der Podcast hier rauskommt, kleiner Disclaimer dazu noch, www.finishlineemotions.com, schaut mal hier unten in die Videobeschreibung, in die Podcast-Beschreibung, meine ich, die Shownotes, sorry, ich bin, manchmal sind so diese Standards von YouTube sozusagen, genau, in die Shownotes rein. Es gibt neue Termine für Uphill-Downhill-Workshops, habe ich jetzt online geschaltet, kommt, müsste jetzt mit dem Online-Schalten des Podcasts quasi auch drin sein und schaut mal rein. Ultrax-Veranstaltungen bin ich dort, gebe ich noch ein bisschen Technik-Schule und beim Zugspitz-Ultra-Trail, im Rahmen vom Zugspitz-Ultra-Trail, genau, das sind jetzt erstmal die Termine. Im Allgäu wird es auch noch was geben, aber da habe ich jetzt die Termine noch nicht rausgehauen. Kleine Gruppen, macht richtig Spaß und da bringe ich den Leuten mal bei, zu sagen, ihr müsst nicht die perfekte Linie finden, ja, also ich rede da auch immer von der Route, ja, also ja. Im Prinzip, was machen wir? Wir klettern ja nicht in dem Sinne, dass wir klettern, aber es ist ja doch irgendwie ein Absteigen und wir müssen nicht die perfekten Tritte finden. Müssen wir nicht. Wir müssen nur Tritte finden, die funktionieren. Und was ich oft sehe bei Downhill, also bei Läufern im Downhill, ist, dass sie versuchen, möglichst den perfekten Spot für ihren Fuß zu finden und dann teilweise auch so rumtänzeln und zwei, dreimal auf der Stelle treten und dann wieder den nächsten Schritt machen, zwei, dreimal auf der Stelle und dann wieder den nächsten Schritt machen, wenn es dann mal tiefere Tritte gibt. Und dieser Punkt zu sagen, einfach, ich überspringe mal zwei, drei tiefere Stufen oder so eine Rinne, im Sinne von einfach mal gerade durchgehen und sich keine Gedanken drum machen, jetzt den perfekten Fußauftritt zu finden, sondern vielleicht bin ich auch so schnell in der Trittfrequenz und habe so eine kurze Bodenkontaktzeit, dass ich gar nicht perfekt auftreten muss. Und das ist nämlich auch so ein Punkt, nochmal rein von der physischen, also von der Physik des Ganzen, wenn ihr die Trittfrequenz hochhaltet, möglichst hochhaltet und die Bodenkontaktzeit gering haltet, dann habt ihr erstens weniger Impact auf den Körper. Das ist, da gibt es auch sehr, sehr gute wissenschaftliche Paper zu, dass es wirklich messbar weniger Impact auf den Körper gibt. Ja? Also weniger direkter Reiz auf den Bewegungsapparat. Und Verletzungsprävention wird super gesteigert, weil wenn ihr Downhill lauft und ihr knickt mit einem Fuß um, dann habt ihr bei einer sehr hohen Trittfrequenz und bei einer niedrigen Bodenkontaktzeit habt ihr den jeweils anderen Fuß so schnell wieder auf dem Boden, dass ihr mit gar nicht so viel Körpergewicht in diesen umgeknickten Fuß reinlauft. Ja? Und dann könnt ihr eben auch entsprechend sehr präventiv laufen. Selbst wenn mal was passiert, selbst wenn man mal reinknickt. Und ich knicke bestimmt zwei, dreimal im Jahr in meine Sprunggelenke rein. Aber es passiert meistens nichts Schlimmeres, weil ich eben die Trittfrequenz sehr hoch halte und die Bodenkontaktzeit versuche gering zu halten.
Du hast das eben so schön mit Hänseln umschrieben. Also dieses sich der Umgebung anzupassen, zu schauen, wo gehe ich hin, und kürzere Trittfrequenz heißt ja in dem Moment auch, der Fuß hat weniger Chance wegzurutschen. Also das ist ja der schöne Nebeneffekt, der dann noch mitkommt. Ne?
Ja, das ist auch, wenn man so sich das vom Tänzeln vorstellt, dann ist es auch ganz gut. Also der Oberkörper darf ruhig tänzeln, ja. Der Unterkörper, der darf auch gerne mal durchreißen im Prinzip. Ja, der darf auch gerne mal gerade durchgehen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt den Oberkörper, man kennt es ja so, die Arme so ein bisschen breiter aufzustellen, die Schultern anzuheben, eben um nochmal eine bessere Balance reinzukriegen. Das ist sicherlich für viele Bereiche sehr, sehr gut. Alles, was ein bisschen steiler und technischer wird, da kriegt man einfach ein bisschen besseres Gefühl für den Downhill. Und eben kann auch dem Bewegungsapparat noch mehr Impact und Reiz nehmen, indem man auch die Arme und Schultern mal hochreißt, wenn man eine tiefere Stufe runterspringt. Ne?
Wie stehst du zu Stöcken im Downhill?
Ja, nee, geht gar nichts.
Danke.
Weg damit. Ja. Wegstecken. Einfach wegstecken. Auch nicht irgendwo in der Hand halten und damit rumspielen und irgendwas, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und also wer noch kein, ich sag mal jetzt ab Marathon-Distanz aufwärts, ja, alles, was da drunter ist, ist teilweise für die Leute schon zu viel Zeit, die Stöcke mal zusammen zu falten und in den Köcher zu tun. Wir halten sie dann die ganze Zeit. Es ist auch verletzungsanfällig, ja, wenn ihr da umfallt, euch irgendwas passiert und ihr, der Stock verkeilt sich zwischen Boden und eurem Körper, ja, Prost Mahlzeit. Und ich hab da alles schon erlebt, ja. Und dann habt ihr die Hände nicht frei, um euch anständig abzurollen und abzustützen. Nee, Stöcke weg, zusammenfalten und rein in den Köcher. Oder wo auch immer hin.
Ja, auf jeden Fall. Und zumindest, wenn er die, also auf jeden Fall geht aus den Schlaufen oder aus der Handschuh-Stock-Verbindung definitiv raus. Ja. Das ist erstmal das Wichtigste.
Oh ja, ja.
Weil ansonsten tut es unter Umständen weh oder noch viel Schlimmeres, ja.
Ja. Ich meine, was ich verstehe, ist, wenn eben man das Ganze nicht adäquat trainiert hat, was ja jetzt nicht mehr passiert, ihr wisst ja jetzt gleich, was ihr zu tun habt, ja. Wenn man dann irgendwo nach 120 Kilometern den letzten Downhill läuft und da sind nochmal ein paar tiefe Stufen drin, ja, wenn man sich da eher mehr oder weniger wie auf heißen Kohlen noch runterwinden muss, habe ich dafür noch einigermaßen Verständnis. Aber ansonsten, ich meine, was ist der nächste Nachteil von den Stöcken im Downhill? Du nimmst dir deine Intuition und dein Gefühl der Trittsicherheit. Das nimmst du dir, weil du verlässt dich dann, dass die Stöcke deine Balance darstellen. Du sollst ja, der Körper und dein eigener Auftritt sollen dir Balance geben und nicht die Stöcke.
Ja, ja. Und du nimmst ja auch die Armbewegungsfreiheit zwangsläufig. Mhm. Mhm. Ist alles nicht frei und intuitiv. Also das kann ich absolut unterschreiben. Stöcke.
Also wer im Downhill Stöcke benutzt, ja, der. Der wird die 17. Folge hier nicht hören, ja. Okay. Ja. Fährt euch in den Uphill zurück, ja.
Ins Uphill-Training, genau.
Ins Uphill-Training, ja. So, Okay, jetzt wissen wir, mental ist es ziemlich schwierig, auch wer ein bisschen Höhenangst hat, völlig verständlich. Man guckt in die Tiefe, wer vielleicht auch einen längeren Körper hat, ja. Ich bin, ja, meine Augen sind sehr nah am Boden, wenn man so will, ja. Ich bin.
Also für alle, die bisher noch gezweifelt haben, ob das hier geskriptet ist oder nicht, definitiv nicht.
Ja, also doch, ich glaube, das ist schon so. Also stell dir mal vor, Tommy, mein Gott, du bist jetzt Brillenträger und du bist, wir haben ja das Foto, ihr habt ja das Foto von uns beiden gesehen, Tommy hat doch schon so zwei gute Köpfe höher als ich, ja, so zumindest anderthalb. Und wenn jetzt die Augen auch noch nicht ganz so gut sind, dann ist vielleicht das auch ein Faktor, der einen gewissermaßen blockiert, ja. Der Blick auf die Füße. Und wir wollen ja im Downhill generell so ein bisschen eher vor uns gucken. So am besten, wenn es jetzt nicht super technisch ist, dann am besten mal so 2, 3, 5 Meter vor uns schauen, je nach Gelände. Der Körper, der Kopf merkt sich dann schon, wo die Füße hinwollen. Aber was halt interessant ist, ist, dass doch größere Leute mehr Schwierigkeiten haben, im Downhill zurechtzukommen als kleinere. Das glaube ich schon. Ja.
Ja, das kann durchaus sein. Ich muss hier mal an dieser Stelle meinen lieben Freund Marcel ganz lieb grüßen. Der hat, als ich angefangen habe, stärker alpin zu laufen, und er kennt meine Downhill-Problematiken rein vom Kopf her, gesagt: Thomas, pass auf, du machst jetzt immer den Lenker. Ich sage: Was ist denn der Lenker? Ich sage: Stell dir vor, du hast einen Fahrradlenker in der Hand und den hältst du die ganze Zeit beim Downhill. Und so gehst du den Berg runter. Und das hat mir gesagt, das sieht total bescheuert aus, aber tu es. Tu es jedes Mal, wenn du jetzt einen Downhill läufst, egal ob technisch oder nicht, damit du dich dran gewöhnst. Und das habe ich die erste Zeit dann auch wirklich die ganze Zeit gemacht, und es hat mir geholfen. Also ich war stabiler im Oberkörper, ich habe bewusster den ganzen Körper eingesetzt, dem Trail folgend, als ob ich ein Fahrrad in der Hand hätte. Das hat mir sehr geholfen und wäre mit Stöcken auch nicht möglich gewesen.
Ja, ja. Das Lauflenkrad quasi.
Der ist Lauflenkrad, genau. Den.
Ja. 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 Ja.
Das, also als einfach nur darüber nachzudenken, die Arme bewusst einzusetzen. Also die Arme sind für mich im Downhill noch wesentlich elementarer als generell beim Laufen, ne, wo sie ja mehr oder weniger tief eingesetzt werden.
Ja, aber Rhythmusgeber, Schwunggeber. Genau,
aber,
ja.
mit einem geschickt eingesetzten Arm oder Armen im Downhill kann ich A, Balance schaffen, ich kann Stabilität schaffen und ich kann auch eine gewisse Sicherheit mir geben, indem ich, wenn ich den Lenker mache, dann habe ich automatisch den Blick vor den Lenker gesetzt, so wie beim Fahrradfahren auch, und schaue mir nicht direkt vor die Füße, was immer in die Hose geht.
Echt jetzt, ja?
Ja, echt jetzt.
Okay, und das hat geholfen, ja?
Das hat mir geholfen, ja.
Aber ich habe es noch nie gehört.
Es hat mir Sicherheit gebracht, weil auch die Blickführung auf die notwendigen 3, 4 Meter vor mir gerichtet war, um einfach das gesamte Gelände zu scannen und schon frühzeitiger zu wissen, wo trete ich hin, was kommt, als den Blick automatisch immer zu weit nach unten direkt vor die Füße zu legen.
Mhm.
Also, danke Marcel und viele Grüße.
Grüße an Marcel, ja. Wow, ja, hätte ich nicht gedacht, dass sowas helfen, aber das war dann wahrscheinlich also schon ein trailiger Downhill, aber nicht super technisch, oder? Also.
Nö, das kannst du überall, also ich habe das überall eingesetzt, auch im verblockten Gelände, weil ich durchaus dadurch Sicherheit bekommen habe, zu wissen, was passiert vor mir, was erwartet mich. Also das, was vor meinen Füßen ist, muss ich ja gar nicht sehen, weil das habe ich vorher schon gesehen. Also das, aus dem sehe ich es aus dem Augenwinkel heraus, was unter mir ist. Und ich hatte wesentlich mehr Sicherheit in der Fußsetzungsplanung, um es jetzt mal eher technisch auszudrücken. Und ich habe den Oberkörper stabil gehalten und mich gezwungen, mich mit dem Downhill auseinanderzusetzen, in dem Moment, wo ich den Lenker in die Hand genommen habe.
Mhm,
also eine rein mentale Komponente, weil technisch kann ich es. Es ist immer nur ein mentaler Knackpunkt.
Bin ich ja ein bisschen perplex, ja. Ja, probiert das mal aus, Leute. Ja, fahrt mal ein bisschen Lenker, lenkt mal ein bisschen.
Fahrt mal ein bisschen Mountainbike, genau.
Lenkt euch. Ich habe übrigens auch nochmal ein kleines Announcement zu machen. Super cool. Wir haben auch eine neue Partnerschaft, ja. Finishing Emotions hat eine neue Partnerschaft. Und zwar mit der Marke Laufaffe. Das ist quasi ein neues Gadget, super cool. Und zwar ist das ein Rucksack, den du dir aufsetzt. um eben eine bessere Haltung, Laufhaltung zu haben. Ist aber keine Trailweste oder so, aber ist auch quasi wie das Gewicht einer Trailweste. Und das Coole ist daran, also es heißt Laufaffe, weil das echt so ein kleines Plüschäffchen ist, was dann hinter dir sitzt. Und du kannst dich dann auch, kannst dann auch angeben bei der Marke quasi während der Bestellung, ob es dir links oder rechts ins Ohr flüstern soll. Banana Power, ja, das ist sozusagen so ein Mantra, das sagt dir immer wieder Banana Power, Banana Power. Und da sind wir jetzt sehr froh, dass wir die Partnerschaft abschließen konnten. Und mit Finishline 15 kriegst du da 15% Rabatt bei deiner ersten Bestellung.
Dein nächstes Schau mal rein.
Also wir wünschen euch einen wunderschönen 1. April. Natürlich gibt es dieses Produkt nicht. Ja.
Noch nicht.
So, das wäre ja fast wie die Laufmaus, ja. Das wäre ja fast so lustig wie die Laufmaus.
Genau. Weißt du, Marius, der Erste, der jetzt auf dem nächsten Trail-Wettkampf mit diesem Rucksack an den Start geht, der, der fordert einen Monat freies Training von uns ein. Das sage ich dir jetzt schon.
Ja, ja. Das, also wer sich einen Plüschrucksack, also einen Plüschaffen auf den Rücken schneidet bei seinem nächsten Wettkampf, der kriegt von uns einen Monat frei.
Ich stelle mir gerade 5000 Läuferinnen und Läufer beim Zugspitz Ultra Trail vor, zum Affen auf dem Rücken. Freunde, ja. Bitte, bitte macht das.
Wichtig ist, dass der Affe auch Banana Power ins Ohr flüstert, ja. Die ganze Zeit. Banana Power, Banana Power. Sehr schön, sehr schön. Hey, wir haben noch zum Downhill schon noch ein bisschen was zu sagen. Und ja, zwar, bitte. Leute, unsere Nordlichter, die warten eigentlich noch drauf, mal zu hören, was sie machen können und wirklich mal konkret, ja klar, exzentrische Muskulatur beanspruchen und trainieren, aber was ist denn trainingstechnisch wirklich, was ist denn wirklich so ein Weg? Also ich sag mal, es kommt ganz, ganz drauf an, was du, wo du wohnst, was für Möglichkeiten du im Down hast. Wenn du sowieso die Möglichkeit hast, vor der Tür irgendwie 200, 300 Höhenmeter zu machen, dann wirst du das von Anfang an in dein Training einbauen, dann wird jeder lange Lauf irgendwo mit Höhenmetern sein und so weiter, dann hast du da eine ganz andere muskuläre Stabilität, als wenn irgendjemand da draußen aus Berlin, Hamburg, Hannover und Umgebung jetzt sagen muss, ja, mehr als den Deich oder mehr als die Brücke, die ich dann überquere, mehr Höhenmeter kann ich hier vor der Tür nicht machen. Und ihr müsst einfach zusehen, dass ihr früh genug im Training, und ja, guckt mal auf den Tacho, ihr seid jetzt schon echt spät dran, wenn ihr das noch nicht berücksichtigt habt. Ihr müsst einfach früh genug im Training anfangen, diese Muskulatur aufzubauen, ja, und da gewissermaßen auch Kapazität aufzubauen.
Ja.
Hast du schon mal in die Richtung, ich meine, gut, Jena, das bietet dir natürlich auch tolle Höhenmeter, die du machen kannst, aber hast du in die Richtung schon mal auch Krafttraining gemacht, was rein so für die Downhill-Muskulatur war?
Nee, aber dadurch, dass es für mich im Training bisher noch nicht notwendig war, nicht explizit, nee, das muss ich gestehen, ja.
Ja, okay. Ich werde mal ein bisschen ausholen, oder? Ich glaube, das ist super interessant.
Ja, absolut, gerne.
Für die Leute, weil ich sag mal so ganz, ganz grundsätzlich, Downhill-Laufen ist immer noch das beste Training, um Downhills reinzukriegen. Also wenn du Downhills läufst, dann hast du immer noch das beste Training. Dann mach das bitte auch. Und auch da gibt es läuferisch einfach verschiedenste Trainingseinheiten, die man machen kann. Du kannst zum Beispiel mal, und danach möchte ich dann auch wirklich auf die Nordlichter eingehen, wenn du einen Downhill vor der Tür hast, dann mach das doch mal, lauf doch mal locker in Zone 2 hoch und dann in Zone 3 runter. Gib dem Downhill einfach mal ein bisschen mehr Fokus, als nur als runterkommen oder runterflowen, einfach laufen lassen zu dienen, sondern gib ihm einfach mal den Fokus, dich im Training wirklich nur darauf zu konzentrieren. Allein schon dieser mentale Switch zwischen Uphill ist jetzt wichtig heute, da mache ich jetzt meine extensiven Intervalle und danach laufe ich einfach nur noch runter. Allein der mentale Switch zu, ich laufe locker hoch, Zone 2, obere Zone 2 gerne hoch, hiken, ja, schön stoisch, schön stur. Und danach baller ich den Downhill, aber das so richtig Fetzen fliegen. Ja? Und genau das kannst du machen, wenn du einen Downhill vor der Tür hast. Und wenn du keinen Downhill vor der Tür hast, dann kommst du nicht drum rum, einfach auch krafttrainingstechnisch ein bisschen nachzuarbeiten. Und im besten Fall machst du das so, dass du vielleicht mal, wenn du die Möglichkeit hast, ins Fitnessstudio gehst und dich mal eine Stunde aufs Rad setzt oder eine Stunde läufst auf dem Laufband. Und auf dem Laufband kannst du wunderbar dann natürlich auch am Berg laufen, sodass du das einfach diesen Berglauf mal imitierst. Ja, du läufst erstmal den Berg hoch eine Stunde, um das eben auch noch mitzunehmen, wenn du schon ins Fitnessstudio fährst, und machst danach dann ein entsprechendes Krafttraining. Darauf gehe ich gleich ein. Oder du setzt dich aufs Rad, um vielleicht auch den Impact für die Laufmuskulatur ein bisschen zu schonen, mal einen Tag. Setzt dich aufs Rad, hast dann auch nochmal bei wenig Impact ein hohes Maß an Training, vaskulär und muskulär, geleistet und fährst eine niedrige Trittfrequenz. Ja? Eine schöne Bergradfahrt im Prinzip, niedrige Trittfrequenz, so unter 70, 75 Umdrehungen pro Minute, und legst da mal so richtig Kraft rein, sodass du quasi sehr langsam trittst mit sehr viel Kraftaufwand und nicht möglichst mit viel Frequenz zu treten, wie man es sonst macht, um effizient oder energiesparend zu fahren. Ja, das sind so die Sachen, die man da schon mal einmal sehr gut vorbereitend machen kann. Denn auch die Radfahrt in dem Niedrigfrequenzbereich ist teilweise schon für die exzentrische Muskulatur recht gut. Was du dann auch auf dem Rad machen kannst, du kannst dir das zum Beispiel aufteilen, dass du mal in den Klickpedalen mal drückst, mal ziehst, mal drückst, mal ziehst. Vielleicht im 5- oder 10-Minuten Wechsel. Und dann kriegst du auch für die hintere Kette nochmal ein bisschen Training rein. Also da auf dem Rad kann man halt entsprechend sehr, sehr viel machen und hast halt nochmal eine Stunde Ausdauertraining mit drin, ja, die dir auch helfen wird, gerade in der Peakphase jetzt für die Wettkampfvorbereitung, auch deinen Umfang noch hochzuhalten. So, und dann gehen wir mal auf ein paar einzelne Übungen ein. Ich versuche mal, das Ganze so einigermaßen zu erklären. Und was halt immer der Punkt ist, ist, dass du, und das ist immer dasselbe Prinzip im Grunde genommen, ist, dass du die Muskulatur im Quadrizeps, also im vorderen Oberschenkel, langsam quasi langsam in die Länge ziehst, das heißt in die Kniebeuge. Ja, also die Kniebeuge bringt den Quadrizeps in Länge und währenddessen den Muskel kontrahierst, ihm also eine Krafteinwirkung gibst, eine Last gibst. Und wenn du jetzt anfängst gerade, dann kannst du das erstmal mit eigenem Körpergewicht machen. Wenn du allerdings dann nachher noch ein bisschen erfahrener bist, dann lohnt es sich natürlich auch, Gewicht sich aufzuladen. Wir gehen erstmal rein von den Übungen aus. Schon allein die Kniebeuge, die du langsam runterlässt und explosiv wieder rausfährst, ist ein gutes Training, um mal zu starten, um mal die Beine schon mal die ersten Male müde zu machen. Ja? Dann kannst du aus der Mitte heraus stehend, also du stehst quasi einfach da, deine Füße sind quasi zusammen, recht nah beieinander, und du steigst nach links und rechts in den seitlichen Ausfallschritt, ja, immer im Wechsel, und fährst langsam runter in die Kniebeuge und stößt dich explosiv wieder raus. Ja, und immer dieser Wechsel, weil wir wollen einmal aus dem dieses Explosive, diese konzentrische Belastung wollen wir möglichst gering halten und eher schnellkräftig bedienen. Und die exzentrische Muskulatur wollen wir eben eher langsam bedienen, also eher in die Ausdauermuskulatur dort ansprechen. Okay? Und alle Übungen, die in die Richtung gehen, in die Kniebeuge gehen, mit Gewicht aufgeladen, langsam reingehen, so tief wie es geht, und schnell wieder raus oder sogar ohne Gewicht wieder raus. Ja? Wir können ja auch zum Beispiel sagen, dass wir zwei Hanteln in die Hand nehmen. Wir haben uns Gewicht aufgeladen. Wir gehen langsam in die Kniebeuge rein, gerne auch einbeinige Kniebeuge. Ja, ich kann auch immer einbeinige Kniebeuge runter machen. Nehme das Gewicht, also neben den Körper, einbeinige Kniebeuge runter. Dann fahre ich mit den beiden Hanteln wieder zur Körpermitte hin. Ja, ich spanne sozusagen links und rechts den Bizeps an, fahre in die Mitte, steige auf das andere, auf beide Beine, also entlaste das eine Bein wieder, ja, fahre mit beiden Beinen wieder hoch. So habe ich die konzentrische Belastung entlastet mit beiden Beinen, was ich meistens locker schaffe mit so ein bisschen Gewicht aufgeladen. Aber ich habe die exzentrische Belastung einbeinig mit eben dann viel Gewicht belastet. Ja.
Wie viele Wiederholungen, wie viele Sets empfiehlst du da?
Ja, da würde ich am Anfang mal in der klassischen Hypertrophie arbeiten, Das sind so 70-80% vom Maximalgewicht und circa, also von der einen Wiederholung, die man schaffen würde, davon 70%, ja, von den 70% vom maximalen Gewicht, was man einmal stemmen könnte. Und das dann in 3 Sätzen jeweils 10-12 Wiederholungen. Mhm. Ja, also dieses klassische Muskelpumpen. Ja, das ist ein Hypertrophie-Training. Und glaubt mir, ihr seht nicht nach 3 Wochen aus wie Arnold Schwarzenegger. Es wird auch, ihr werdet es auch auf der Waage nicht sofort spüren. Es ist aber einfach wichtig, auch eine gewisse Muskelkapazität sich anzueignen. Was auch gut ist, ist zum Beispiel auf Langhantel diesen Step-Down zu machen. Also ihr steht irgendwo auf einer Stufe und geht langsam nach vorne eben diese Stufe runter und zieht diesen Schritt nach unten möglichst lang. Gerne auch 2 Stufen runtergehen irgendwann, wenn ihr es drauf habt. Aber geht dort in eine Progressivität rein. Also fangt erstmal langsam an und steigert euch. Nächste Übung, die super interessant ist, und jetzt spätestens jetzt müsst ihr euch mal einen Stift, Zettel und Stift holen, ja, um euch diese ganzen Übungen auch aufzuschreiben, zu merken. Oder ihr kommt bei uns ins Training, dann kriegt ihr das in euer Trainingsplan eingeplant. Wall Sit, ja, ganz klassische Übung, Wall Sit, da könnt ihr schön tief gehen, da könnt ihr schön lange immer wieder drin ausharren, erstmal 30 Sekunden, dann nochmal 30, dann nochmal 30, irgendwann mal 1 Minute und irgendwann sitzt ihr da 5 Minuten und merkt auch, ihr habt da eine gewisse, ihr schafft jetzt mehr, ihr habt eine gewisse Progressivität drin, der Muskel gewöhnt sich auch an gewisse Belastungen. Jetzt kann man sagen, jetzt ist eine isometrische Muskelbelastung, also der Wall Sit in der starren Position, nicht unbedingt das, was wir im Laufen machen. Wir wollen ja quasi den Muskel abbremsen, langsam nach unten fahren, aber trotzdem brauchen wir auch die isometrische Kraft, ja, um eben eine bessere, eine stärkere Bremse zu haben. Ja, das ist dann nochmal so diese stärkere Kraft in der Länge des Muskels. Also haben wir dann eine stärkere Bremskraft und müssen vielleicht gar nicht so tief runterbremsen, wie es sonst der Fall wäre. Es ist verständlich, habe ich das so ungefähr?
Ich schreibe mit, ja.
Ja, genau. Ja, genau. So ungefähr läuft das. Und eben, wie oft würde ich so ein Training empfehlen? Ja, gerne langsam anfangen. Haut euch nicht 3-4 Tage Muskelkater rein, das versaut euch das Training, das Folgetraining. Aber macht eure Beine müde und das gerne 2-mal die Woche. Ja, ich mache jetzt momentan 2-mal die Woche ein richtig intensives Downhill-Training für die Transvulkane. Und wir sind jetzt in der Peak-Phase. Also,
ja. Ich habe mit dem Downhill-Training schon vor etlichen Wochen angefangen, einfach der Trainingseinheit geschuldet, mit der ich die meisten Höhenmeter mache, die aufgrund der Topografie in Jena mit maximal 220 Höhenmeter am Stück ist das Downhill-Laufen per se immer vorhanden, um seine 1000, 1500 Höhenmeter zusammenzusammeln. Und versuche es dazu zu verbinden und die Downhills in unterschiedlichen Intensitäten auch zu laufen.
Ja, ja.
Um auch da ein bisschen vorzugreifen, was erwartet uns in dem Fall bei der Transvulkania mit 18 Kilometern und über 2000 Tiefenmetern.
Ja, ja.
Sofern man das simulieren kann. Aber ja, lasst es zur Normalität werden. Also das ist das, was ich vorhin sagte, was ich persönlich brauche. Ich brauche die vielen Wiederholungen, um den Kopf drauf einzustellen, damit die Technik auch wirklich dann wirken kann. Und deswegen empfehle ich zumindest meinen Athletinnen und Athleten, so frühzeitig wie möglich mit dem Downhill-Thema anzufangen. Und gerade wie du sagtest, ne, wenn ich aus dem Mittelgebirge oder noch flacher irgendwo herkomme, dann ist das Downhill-Training zwangsläufig Thema in dem Moment, wenn ich Höhenmeter sammle.
Absolut. Und gerade auch dieses exzentrische Training für den Oberschenkel. Ich meine, ihr trainiert sonst nur den Oberschenkel konzentrisch. Und dann bildet ihr ihn auch nochmal exzentrisch aus. Das heißt, ihr habt auch noch eine gewisse Verletzungsprävention dabei. Und das werdet ihr auch spüren, dass das sehr, sehr nachhaltig ist, das Ganze.
Ja. Auch da nochmal, vielleicht ist es selbstverständlich für viele, ich erwähne es trotzdem, auch das Downhill-Training mit Equipment trainieren, also sprich mit vollgeladenem Rucksack. Es ist ein anderes Laufen, wenn ich plötzlich die 4-5 Kilo auf dem Rücken habe, als wenn ich es die ganze
mit Zeit trainiere. Mit dem Laufaffen.
Mit dem Laufaffen, genau, mit dem gefüllten Laufaffen.
Ja, so ist es. Ja. Gewöhnt euch an die Belastung, gewöhnt den Körper an die Belastung, die ihn im Wettkampf erwarten und lasst da eben keine Überraschung offen. Genau, Downhill, der eine liebt, der andere hasst. Haut mal in die Kommentare, auf welchem Lager ihr seid. Und vielleicht haben euch die ein oder anderen Tipps heute geholfen, auch in Zukunft nochmal den Downhill anders zu fokussieren, den auch nochmal wichtig zu nehmen, denn es ist nun mal so, und das haben die, das zeigen die Läufe immer wieder, auch die großen Läufe, im Downhill sind die Zeitunterschiede vom schnellsten zum Durchschnittsläufer wesentlich höher als im Uphill. Bedeutet, im Downhill wird mehr Zeit liegen gelassen. Wenn ihr also an eure Zeiten ran wollt, dann kümmert euch um den Downhill, um eure Stabilität, um eure Robustheit da drin.
Punkt. Im Downhill gewinnst oder verlierst du das Rennen.
Ja. So ist es. So ist es.
Du machst dir das, was du im Uphill positiv auf den Weg gebracht hast, unter Umständen ganz schnell wieder kaputt.
Oh ja, genau.
Und das ist frustrierend ohne Ende. Ja. Die Leute, die du mühsam im Uphill überholt hast, weil du so gut Uphill trainiert hast, so viel Kraft aufgebaut hast, die dich dann oben nach dem Gipfel alle wieder einsammeln, das...
Ja, bitter.
Ja.
Bei mir ist es eher andersrum. Ja. Mich überrennen die Leute im Uphill, wo ich denke, wo holt ihr diese, also was ist das? Ja. Und dann im Downhill gehe ich wieder an allen vorbei.
Zack.
Naja. Tommy, ich wünsche dir gute Besserung.
Vielen Dank.
Für die letzten 5 Wochen Transvulkania-Training.
Ich hoffe,
dass du noch mal ein paar Downhill-Reize setzen kannst. Ich glaube, das ist jetzt auch das Wichtigste für dich, weil 75 Kilometer laufen kriegst du hin. Jetzt ist nur die Frage, ob du, wie stabil bist du jetzt dann am Ende doch noch. Ja? Dafür, dass du jetzt in der wichtigsten Trainingsphase eigentlich so 3 Wochen hattest, wo es nicht so geklappt hat mit dem Training.
Das ist richtig, aber ich bin optimistisch in jegliche Richtung. Und dir auch gute Besserung und Gesundheit.
Gesundheit. Macht's gut, Leute.
Bis bald.
Es geht bergab.
Alles Gute.
Ciao.